klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu einer neuen Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens. Mein Gesprächspartner in dieser Ausgabe ist Beat Fielmann. Er ist Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
Der Titel der heutigen Folge lautet Voll erfolgreich, wie ein Orchester echte Fans gewinnt. Herr Fielmann, als einziges Orchester in Deutschland hat die Deutsche Staatsphilharmonie trotz der Corona-Pandemie und gegen den Trend die Zahl der Abonnements gesteigert um 51% in der Spielzeit 21/22 und um weitere 21% in der Spielzeit 2022/23. Ist das ein Wunder oder einfach nur gutes Management, intelligente Planung, optimale Vernetzung und ein geniales Marketing, das Menschen emotional erreicht? Was haben Sie mit Ihrem Team anders gemacht und offenbar ganz viel besser als andere Orchester?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, sind, wenn solche Dinge passieren, immer mehrere Faktoren dafür verantwortlich, dass etwas gelingt, dass etwas gut gelingt und natürlich auch manchmal das Gegenteil. Es liegt selten nur an einer Sache. Grundsätzlich kann ich aber berichten, dass wir von Anfang an so eine Losung hatten mit dem Slogan, könnte man fast sagen, dass die Musik nicht verklingt. Und wir haben immer gesagt, wir müssen immer Wege finden, wie wir Musik zu den Menschen bringen, auch wenn wir uns separieren müssen. Und wir möchten nicht oder wir versuchen, um jeden Preis zu vermeiden, dass die Kommunikation abbricht. Und ich glaube, das war tatsächlich einer der ganz großen Effekte, dass wir bestehendes Publikum, aber eben auch Freunde drumherum motivieren konnten, dass wir sie durch diese Kontaktaufnahme und teilweise immer wieder überraschenden Beispiele begeistert haben für unsere Arbeit und dass sie einfach auch, glaube ich, in diesen Zeiten, wo es teilweise so still war, nochmal gemerkt haben, wie wichtig für sie Musik ist und wie wichtig für sie auch das Live-Erlebnis im Zusammenhang mit Musik ist. Und so dieses Spiel mit der Sehnsucht und gleichzeitig auch da zu sein, ist, glaube ich, für uns sehr, sehr gut aufgegangen, war aber auch anstrengend. Wenn Sie unsere Kommunikationsabteilung fragen, dann werden Sie Ihnen berichten, dass wir vor allem ganz viel eingetütet haben und den Menschen Dinge zugeschickt oder sie mit ja auch so kleinen Präsenten überrascht haben oder während dieser Zeit.
Können Sie da konkrete Beispiele benennen? Was hat Ihre Kommunikationsabteilung da an besonderen Dingen gemacht?
Ja, ich kann so ein Beispiel nennen. Ein Ostergruß ist vielleicht dafür gerade ein blühendes Beispiel im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben zu Ostern vor einem Jahr unseren Stammkunden ein kleines Briefchen geschickt, da drin war so ein Samenbeutel. Diesen Samenbeutel konnte man sich in die Erde, konnte man vergraben und daraus entstanden ist dann eine Blume und zwar nicht irgendeine Blume, sondern ein Vergissmeinnicht. Und das sind so kleine Dinge, die natürlich begleitet waren von einem Schreiben, von ein paar zusätzlichen Ideen oder zusätzlichen Hinweisen, welche Musik man zum Beispiel gerade hören könnte und oder welche Musik dann vielleicht auch dem Wachstum der Pflanze besonders zuträglich sein könnte. So ein kleine versteckte Hinweise noch dann, dass Musik trotzdem auch dabei ist und vor allem eben auch nochmal so ein Symbol zu setzen. Gerade ist Musik ja auch ein sehr flüchtiges Medium und deshalb ist es schön, auch nochmal so ein bleibendes oder zumindest für eine gewisse Zeit bleibendes Symbol mit auf den Weg zu gehen. Und eine Blume, die wächst und blüht, ist, glaube ich, auch eine sympathische Metapher für eine Zusammenarbeit oder für eine Verbindung.
Was für Reaktionen haben Sie denn auf Ihren Ostergruß von den Abonnentinnen und Abonnenten, von den Stammkunden bekommen?
Ja, das Schöne ist, dass sich die Menschen tatsächlich viel Mühe gemacht haben und uns auch zurückgeschrieben haben, was uns natürlich auch sehr gut tut, dass wir so eine Resonanz finden und auch einen Dialog. Und das finde ich schon faszinierend. Und das ist auch, finde ich, in Ja, erstaunlich, weil es ja in dieser schnelllebigen Zeit und man oft das Gefühl hat, niemand hat mehr für irgendetwas Zeit, dass sich dann die Menschen in solchen Situationen eben dann trotzdem einen Moment in ihrem Leben reservieren und uns teilweise auch handschriftliche Briefe zurückschicken oder natürlich auch E-Mails, aber dann wirklich auch mal ein analoges Medium wählen. Und das finde ich wirklich etwas Faszinierendes und das ist natürlich auch etwas Schönes, einerseits eben, weil wir eine Resonanz spüren und andererseits, weil wir auch wirklich dann in so einen Dialog treten können.
Während der Corona-Pandemie haben Sie ja eine musikalische Hausapotheke, die Philharmazie, entwickelt und Interessierte bundesweit zur Mitwirkung eingeladen. Was war seinerzeit die Idee dahinter?
Ja, es gab eigentlich den Ausgangspunkt damals, als wir uns ja zu Beginn der Pandemie separiert haben und Maske ja, Maske nein, was ist jetzt gefährlich, was darf man jetzt, was darf man nicht, also wo wir noch sehr wenig Erfahrung hatten, aber natürlich irgendwie unser Leben sich radikal verändert hat, weil wir plötzlich zu Hause bleiben mussten und uns distanzieren mussten, was zumindest für mich ein paar Wochen vorher völlig unvorstellbar gewesen ist. Also eine Situation, die komplett neu war und ein Fokussieren, ein Nachdenken über, wie können wir unsere physische Gesundheit erhalten, wie können wir uns schützen, wie können wir uns gegenseitig voneinander schützen, das war das große Thema und viel weniger darüber nachgedacht hat man in der Zeit, was macht das eigentlich mit uns als Menschen, was sind denn die psychischen Auswirkungen dieser Situation, dieses Vorgehens, dieser völlig ungewohnten für uns alle und herausfordernden Situation. Und wir haben dann gesagt, ja gut, also wenn es etwas gibt, was uns in diesen Zeiten auch wirklich stärken könnte, dann ist es die Musik. Und auch da haben wir wieder versucht, einen Weg zu finden, wie kann Musik trotzdem stattfinden? Wie verschwindet die Musik nicht aus unserem Leben, auch wenn Live-Konzerte nicht möglich sind? Und die Idee war dann eben mit einem breiten Beteiligungsprozess, die Menschen zu fragen, was tut ihnen gut, respektive welche Musik tut ihnen gut. Wir haben dafür unterschiedliche Symptome entwickelt, also damit man jetzt nicht ganz frei assoziieren musste, sondern dass man sich überlegen konnte, was tut mir dann gut, wenn ich gestresst bin, was tut mir gut, wenn ich keine Energie habe oder was tut mir gut, wenn ich Liebeskummer habe zum Beispiel. Und haben dann diese Rückmeldungen gesammelt und daraus eine Rangliste erstellt. Es gab viele Stücke auch, die mehrfach genannt wurden. Und das Spannende fand ich, dass dieser Beteiligungsprozess eben über eine digitale Plattform funktioniert hat, wo auch wieder eine Diskussion möglich war. Also ich konnte mich da als Beteiligter mit einer Idee einbringen und ich konnte aber auch auf andere Ideen rekurrieren. Und da ist teilweise so ein kleiner Dialog entstanden zwischen den Menschen. Also irgendjemand hat da reingeschrieben, für mich ist diese und diese Musik oder diese Stelle besonders gut für um mich zu entspannen. Und dann schreibt jemand an, echt, das funktioniert für mich nicht so gut, aber das hier funktioniert gut. Und diesen Dialog finde ich deshalb spannend, weil wir dadurch eine Situation kreieren konnten, um die Menschen bewusst hinzuhören und sich auch der Wirkung von Musik bewusster zu werden. Und das war für mich so ein wichtiger Anstoß für dieses Projekt. Und entstanden ist dann ganz am Ende eine Playlist mit den Best-of-Vorschlägen, die man sich dann quasi ins virtuelle Apothekenschränken stellen kann und zu gegebener Zeit mit den entsprechenden Symptomen sich da in die Musik vertiefen kann. Aber es ist ein spielerischer Ansatz, Menschen zusammenzubringen und sie ins bewusste Hören zu bringen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Anliegen, was ja auch wichtig ist für unsere Musik, die eben von Differenzierung, die von Schattierungen, die von ganz unterschiedlichen Aspekten einfach lebt und es immer wieder darum geht, eben bewusst hinzuhören und neue Dinge zu entdecken und diese Vielfalt, dieser Reichtum zu entdecken, das finde ich einfach etwas Großartiges. Und ich glaube, dass dieses spielerische digitale Format ein bisschen dazu beitragen konnte, dass das für einige passiert ist und wir sie eben zum Hinhören verführen konnten.
Sie haben in Ludwigshafen ein eigenes Orchestermodell entwickelt, indem Sie von einem Orchester als Gravitationszentrum schreiben. Was muss man sich darunter vorstellen, ein Gravitationszentrum?
Ja, ich kann es vielleicht auch nochmal mit anderen Worten beschreiben. Vielleicht hilft das, um es ein bisschen klarer zu machen. Das ist ja noch ein bisschen nebulös und das ist für uns auch ein Zukunftsprojekt, ein Weg dorthin. Und wir versuchen aus dem Orchester auch sowas zu machen wie ein Kompetenzzentrum für Musik. Was mich also umtreibt, was mich interessiert, ist, dass es uns gelingt, die Ressourcen, die wir in unserer Institution haben, möglichst vielfältig ja ins Spiel zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir möchten, dass es uns gelingt, dass wir alle, die hier arbeiten, zu aktiven BotschafterInnen für Musik werden. Und es sind so zwei Kernbegriffe, die das vorantreiben. Das ist Beziehung und Nähe. Denn ich glaube, es ist besonders wichtig, dass wir es wirklich schaffen, persönliche Beziehungen aufzubauen zu den Menschen um uns herum und eben auch eine Nähe herzustellen. Eine Nähe zu uns als Institution, aber auch eine Nähe zum Musikerlebnis. Und ich glaube, dass ein solches Musikerlebnis sehr in einer heterogenen Gesellschaft sehr unterschiedlich aussehen muss, dass es vielfältig sein muss. Und wir sind ein Kollektiv von über 100 Menschen hier, die auch entsprechend vielfältig und unterschiedlich sind. Und wenn es uns noch besser gelingt, aus dieser Uniformität herauszubrechen und Brücken zu bauen in die unterschiedlichsten Richtungen, Beziehungen herzustellen, dann glaube ich, ist das eine wichtige Entwicklung für uns als Orchester, für uns auch als im Bewusstsein, so dass wir wirklich alle anfangen zu kommunizieren und uns immer wieder überlegen, wie können wir Menschen mit Musik überraschen oder wie können wir ihnen aufzeigen, dass Musik auch in ihrem Leben, in ihrer Lebensrealität eine wichtige Rolle spielen könnte oder eben auch sollte, weil wir natürlich ganz stark daran glauben, dass Musik einfach eine der stärksten Kunstformen überhaupt ist, die uns unmittelbar und direkt berührt und dass wir diese ja, emotionale Erfahrung immer wieder machen müssen, um auch als Menschen zu wachsen, um auch als Gesellschaft miteinander besser agieren zu können. Und nichts Geringeres als das wollen wir letztlich auch erreichen. Und das können wir natürlich, so glaube ich, ganz fest daran noch besser erreichen, wenn wir alle uns dessen möglichst bewusst sind und wenn wir aktiv nach außen strahlen, wenn wir aktiv kommunizieren nach außen.
In Ihrem Orchester gibt es ja einen Mitarbeiter, einen Agenten für Diversität, der sich ausschließlich um dieses Thema kümmert. Warum ist das für ein Orchester wichtig?
Ja, ich glaube, dass tatsächlich in der Zukunft Städte sich genauso entwickeln werden, wie wir es in Ludwigshafen zum Beispiel ganz stark sehen, dass nämlich die Zusammensetzung der Gesellschaften immer heterogener werden und dass auch so eine Tendenz entsteht von einer gewissen fast undurchlässigen Blasenbildung. Jeder bewegt sich in seinem Umfeld, in einer solchen heterogenen Gesellschaft braucht es Bezüge, braucht es auch irgendetwas, was Identität stiften kann. Und ich erlebe das, dass es oft passiert, dass man diese Identitätsbildung vor allem durch Abgrenzung realisiert. Und ich glaube, es ist für uns wichtig zu zeigen, dass Musik vielfältig und vor allem auch verbindend wirken kann. Und dafür müssen wir in die Lebensrealitäten dieser unterschiedlichen Bubbles, nenne ich das jetzt mal, eindringen können. Müssen wir die dort abholen, wo sie sind, wo ihre Hörerfahrung ist. Und das sind halt teilweise auch ganz andere Musiktraditionen. Und wir müssen uns überlegen, wie schaffen wir für die auch ein Erlebnis, so dass die auch das Gefühl haben, ah, das ist auch unser Orchester. Musik spielt auch eine wichtige Rolle und wir sie aber trotzdem auch respektieren in ihrer anderen Hörerfahrung, dass es uns aber gelingt, wir hier eine gemeinsame Musik oder ein gemeinsames Musikerlebnis zu entwickeln. Und ich glaube, dafür braucht es tatsächlich Veränderungsprozesse und dafür brauchen wir oder müssen wir noch vielfältiger, noch unterschiedlicher sein und dass wir die Chance haben, an diesem Projekt teilzunehmen, ist für uns einfach ja ein extremer Zugewinn, weil wir das einfach intern auch nochmal ja besser vorantreiben können. Wir haben personelle Ressourcen zusätzlich und wir haben auch finanzielle Ressourcen. Das spielt halt auch eine Rolle, denn am Ende des Tages ist es auch ganz viel, ja, ich würde sagen Handarbeit. Es ist ganz viel auch wieder persönliche Beziehungsarbeit, die geleistet werden muss, die Zeit braucht. Man muss Vertrauen aufbauen, um in unterschiedliche Regionen der Gesellschaft wirken zu können, auch zu verstehen, was die umtreibt und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen nicht ja was aufzudrücken. Also dass es uns halt gelingt, dass die Kultur, die da entsteht, dann nicht die eine Leitkultur quasi ist, der sich alles unterordnen kann, sondern dass es uns gelingt, diese vielfältigen Erfahrungen dahingehend zu kombinieren, dahingehend zu respektieren, dass etwas Neues, etwas Gemeinsames daraus entsteht, was auch nur an diesem Ort wachsen kann. Und das ist tatsächlich einfach ganz viel, ja, Handarbeit, ganz viel persönliches, zeitintensives Gespräche führen, Beziehungen aufbauen, Vertrauen schaffen, zuhören können. Und das, ich glaube, das kann man auch nicht überspringen, aber ich glaube, man muss es tun.
Sie haben gemeinsam mit Mitgliedern Ihres Orchesters, mit Studierenden der Popakademie Mannheim und mit Musikern aus dem Nahen Osten ein eigenes Ensemble gegründet, das Ensemble Colourage. Was war der Impuls dafür und was sind Ihre ersten Erfahrungen? Erreichen Sie damit wirklich ein anderes Publikum?
Also mal mit dem Ende anzufangen, tatsächlich gelingt es, ein anderes Publikum zu erreichen und es gelingt eben in unterschiedliche Richtungen Menschen zu erreichen. Also einerseits Leute, die wir so als die Kernhörerschaft bezeichnen würden, also so unser Stammpublikum, das können wir mitnehmen. Wir können aber auch von ganz anderen Hörerfahrungen Menschen da bündeln. Und ich glaube, dass bei Colourage so etwas auch nochmal, klingend erfahrbar geschaffen wird, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dass es eben ein Zusammentreffen gibt unterschiedlicher Menschen, die sich eben nicht nur respektieren, sondern die auch ihre unterschiedlichen Hör- und Musikerfahrungen mit einbringen und dass es bei diesem Prozess eben nicht darum geht, dass alles, ich nenne das jetzt mal, vertonalisiert wird oder vertemperiert, sondern dass daraus etwas entsteht, was versucht, auch diese unterschiedlichen Ansätze, diese unterschiedlichen Erfahrungen ja zu reflektieren und zu respektieren und dass sowas entsteht, was man dann am ehesten, glaube ich, als ein transkulturelles Musikmachen bezeichnet. Und das ist ein Prozess, den ich sehr, sehr spannend finde, der aber auch sehr, sehr viel Zeit benötigt. Dem Ensemble ist, glaube ich, und das meine ich wertschätzend, auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick so klingt, ist das passiert am Anfang, was auf diesem Weg einfach auch passiert. Wenn man sich aufeinander einlässt und wenn man anfängt zu arbeiten, wird es plötzlich mal auch an einem gewissen Punkt etwas banaler. Plötzlich wird es simpler. Plötzlich merkt man, oh, jetzt habe ich auch, aber auch ganz viel von dem, was ich sonst eigentlich mache, verloren. Ich habe es aufgegeben. Es ist weg. Wo ist es denn? Jetzt ist mir nicht mehr wohl. Und dann den Weg zu finden, entweder die Sprache nochmal neu zu lernen oder sich an Dinge wieder zu erinnern und von da aufzubauen, das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Prozess. Und ich glaube auch, dass es dafür keine Abkürzung gibt. Deshalb hat es auch fast 2 Jahre gedauert, bis dieses Ensemble dann auch mit, wie ich finde, wie es heute ist, mit gültigen musikalischen Ereignissen aufwarten kann. Also es war schon auch, glaube ich, ein anstrengender Weg. Und ich glaube, an dem Punkt führt eben nichts an dem vorbei, dass man erst einmal alles aufgeben muss, quasi neu laufen und dass man dann erst einmal nicht so schnell und nicht so grazil unterwegs ist, wie man sonst gewohnt ist. Man dann aber im Verlauf dieser Tätigkeit wieder einen Weg findet, um ja sicheren Tritt zu finden, wenn man so will. Und aber vielleicht ist das eben eine neue Gangart. Es ist eine andere, eine ja noch nicht so dagewesene Art des Fortschreitens.
Von wem bekommen Sie Feedback für Ihre Arbeit? Also sowohl jetzt im Zusammenhang mit Colorage, aber auch ansonsten für Ihre Erfolge, Steigerung der Abonnements. Wie wird das gespiegelt aus der Belegschaft, vom Publikum, von den Medien, aus der Politik?
Also aktuell sehr, sehr positiv. Und ich glaube aber, dass das Großartigste ist letztlich das Konzerterlebnis. Also wenn wir es schaffen, was uns jetzt tatsächlich auch diesen Entwicklungen sehr regelmäßig gelingt, dass ein Saal einfach voll ist. Und wenn das Orchester auf die Bühne tritt und diese Energie eines vollen Saales spürt und ein Publikum, das sich noch unglaublich freut, dass alle anderen auch da sind, dann entsteht daraus etwas, was wir, glaube ich, alle erfahren können, was uns gegenseitig so motiviert und bestärkt. Und diesen Moment des gemeinsamen Freuens, diesen Moment des gemeinsamen Genießens, ich glaube, das ist der stärkste Lohn, den wir daraus ziehen können. Wenn wir es eben schaffen, gemeinsam ein großartiges Musikerlebnis ja geradezu feiern zu können, dann ist das, ja, ich glaube, die größte Motivation, die größte Energie, die uns passieren kann und letztlich auch das Dankbarste, weil wir halt für einen Moment doch das Gefühl haben, dass wir nicht alles falsch gemacht haben und dass es aufgeht und dass die Leute es auch, für die wir es machen. Letztlich sind wir für die Gesellschaft da. Und wenn wir diese Resonanz spüren und diese Energie zurückkommt, dann ist das wirklich der eindrücklichste Moment. Auch wenn sich der lässt sich nicht in einem Artikel oder der lässt sich nicht in einer Auszeichnung oder sonst in was festmachen. Aber es ist vielleicht auch wieder ein bisschen flüchtig, aber es ist trotzdem sehr intensiv und ich glaube für uns alle deutlich erlebbar.
Alle Orchester bemühen sich ja seit vielen Jahren auch um die Gewinnung neuen Publikums, um jüngeres Publikum. Welche Rezepte haben Sie in Ludwigshafen für die Gewinnung junger Zielgruppen?
Ja, das wüsste ich auch gerne. Naja, also, aber ich glaube, was wir vielleicht ein bisschen anders denken, ist, dass wir versuchen, wenn es um die Ausrichtung unterschiedlicher Formate oder die Ausrichtung der gesamten Institution geht, dann denken wir die nicht dahingehend, dass wir so ein Audience Development Ansatz verfolgen, um möglichst viele Menschen einzusammeln, um sie in einem Format zu vereinen. Ich glaube, das haben wir ein bisschen aufgegeben und wir gehen eher in die Richtung einer, ich nenne das gerne so eine Portfolio-Strategie, also sich halt zu überlegen, wie können wir für unterschiedliche Zielgruppen, für unterschiedliche Bedürfnisse möglichst passgenaue Angebote machen. Und das führt ein bisschen dazu, dass das Orchester ja auch vielfältiger wird. Und ich nutze dafür auch ganz gerne die Metapher des Tintenfisches mit seinen verschiedenen Armen, die aber trotzdem koordiniert sind. Und dieses Verschiedensein können in verschiedene Regionen sich was holen zu können mit diesen Fangarmen, das ist, glaube ich, etwas, was so als Bild ganz gut taugt, um sich vorzustellen, was ich damit meine, dass wir versuchen, spezifische Formate halt auch zu entwickeln und uns eben ein bisschen gelöst haben von der Anstrengung, die müssen dann aber, am Ende müssen sie dann doch alle ein Abo kaufen. Das lieben wir natürlich auch, das ist klar, das treiben wir ja auch voran, aber Abo ist für uns auch ein Segment, ist für uns auch ein Format und daneben gibt es eben viele andere unterschiedliche, ich glaube aber auch, dass uns das gar nicht so stark unterscheidet von vielen Klangkörpern. Ich sehe, dass da die ganze Szene wirklich auf dem Weg ist und ich glaube, dass es einfach auch extrem wichtig ist, dass wir es so schaffen, in die Lebensrealitäten möglichst vieler Menschen vorzudringen, so dass möglichst viele Menschen eben das Gefühl haben, ja, das ist mein Orchester und es gehört in diese Stadt, es gehört in diese Region. Und die zentrale Frage ist ja, dass es uns gelingt, verständlich zu machen oder immer wieder erlebbar zu machen, was hat das mit mir zu tun? Das ist für mich so die Kernformel, die uns antreibt. Und wo wir immer versuchen, wie können wir die Geschichte erzählen, dass die Menschen, die zu uns kommen oder zu uns kommen sollen, das Gefühl haben, ah ja, das spricht mich an, das löst bei mir was aus, das ist ein Teil von mir. Und dass es uns so gelingt, dass die Menschen da berührt und abgeholt werden. Und ich glaube, dass man dafür viele und verschiedene Argumente braucht.
Sie haben in Ludwigshafen ja auch ein spezielles Klangreich, also einen speziellen Ort für Musikvermittlung, für Music Education. Können Sie das mal kurz erläutern?
Also das Klangreich befindet sich bei uns direkt in einem Nebengebäude der Philharmonie, wobei man sagen muss, die Philharmonie in Ludwigshafen ist ein bisschen ein Etikettenschwindel. Das ist eigentlich nur ein Proberaum für ein paar hundert Menschen und jetzt nicht eine Philharmonie im großen Stil. Aber eben gerade direkt daneben ist unser Klangreich und in unserem Klangreich kann man eben vor allem auch selber Hand anlegen. Man kann die Instrumente ausprobieren, man kann sie erfahren, man kann auch Klangerfahrungen machen. Also das simpelste und gleichzeitig eindrücklichste Beispiel ist, wenn man mal die Hand auf die Rückwand eines Kontrabasses legt und diesen anstreicht und dann die Vibration spürt und Klang auch physisch erfahren kann und dann aber auch mal gleichzeitig probieren kann, wie entsteht denn eigentlich ein solcher Klang? Wie fühlt sich das an? Denn ich glaube, dass je physischer die Erfahrung wird, je einprägsamer wird sie. Und wir nutzen zum Beispiel dieses Klangreich, um Menschen, die bei uns einen Probebesuch machen, dort in Empfang zu nehmen, sie in diese Welt der Orchesterinstrumente einzuführen, ihnen zu erklären, was ist Klang, was ist zum Beispiel auch Rhythmus, wie synchronisiert man eine Gruppe, das sind so ganz basale Dinge, die man aber sehr schnell und sehr persönlich dort erfahren kann. Dann gibt's einen Teil mit einem Probebesuch, wo man das Orchester live erleben kann und dann meistens nochmal ein Abschluss auch wieder da, wo man nochmal ausprobieren kann, wo man nochmal Frage stellen kann. Und das ist, glaube ich, so ein für uns ein Ort, wo wir viele Erfahrungen kreieren können und den wir sehr vielfältig nutzen können und der uns ja eine unglaubliche Ressource bereitstellt, die ich sehr, sehr wichtig finde.
Also so gesehen bräuchte ja fast jedes Orchester ein eigenes Klangreich zum Instrumente ausprobieren. Einige machen das natürlich, aber das so stationär zu haben, ist natürlich eine tolle Sache. Sie unterrichten das Fach Orchestermanagement an der Frankfurter Musikhochschule. Was sind da so die wesentlichen Leitsätze, die Sie der nächsten Management-Generation mit auf den Weg geben?
Ich würde sagen, es ist zum einen einen großen Werkzeugkasten mit Tools, mit Strategien. Es ist aber vor allem auch eine Haltung. Und ich hoffe, dass mir das gelingt, den jungen Menschen zu vermitteln, dass ein Leben, das von Musik durchdrungen ist, etwas ist, was sehr, sehr besonders ist. Und was man aber anderen Menschen erklären ist der falsche Begriff, aber wo man sich immer wieder anstrengen muss, wie kann man andere Menschen an dieser Erfahrung teilzuhaben und diese Begeisterung oder diese Erfahrung überhaupt selber auch nachvollziehen zu können und dann Methoden und oder einfach eine Haltung zu entwickeln, das auch immer wieder nach außen kommunizieren zu können oder sich immer wieder zu überlegen, wie kann Musik erfahrbar gemacht werden über unterschiedliche Formate, also hier kommt dann diese Toolbox quasi mit den unterschiedlichen Faktoren, die man als Manager steuern kann. Also diese Verbindung, die treibt mich an, aber im Grunde wäre für mich der gelungenste Unterricht am Ende des Tages eben nebst einer Toolbox, die man sicher und gut anwenden kann, dass man so eine innere Haltung hat, dass Kunst und Kultur grundsätzlich eine wichtige Rolle spielt. Und ich glaube eben aktuell auch, dass wir mit Musik oder mit Kunst im Allgemeinen auch ganz stark eine soziale Verpflichtung haben. Ich glaube, dass im Moment diese Frage eben nach dem, wie Gesellschaften zusammenbleiben können, wie wir Orte schaffen, wie wir Momente schaffen des gemeinsamen Austausches, auch eines respektvollen Austausches, also ganz im Kern ein demokratischer Gedanke, dann glaube ich, haben wir da im Moment als Institution eine ganz besondere Aufgabe, die über die eigentlichen Werke hinausgeht. Und das zu verstehen und das zusammenzubringen, Inhalt und diese gesellschaftliche Herausforderung in neue Formate, in eine grundsätzliche Haltung, dann ist es das, was ich im Kern beschreiben würde, was ich total schön fände, wenn die Menschen, die da ihre Ausbildung abgeschlossen haben, das so in sich tragen und das dann auch in ihrer beruflichen Tätigkeit ganz unterschiedlich anwenden können.
Ja, Begeisterung für die Musik prägt natürlich das Orchestermanagement und es gibt ja diesen schönen Spruch, wer entflammen will, muss brennen. Ich glaube, so in die Richtung gehört das nicht nur für Dirigierpersonal, nicht nur für MusikerInnen, sondern eben auch für das Managementpersonal. Kommen wir noch einmal zurück zur Eingangsfrage, wie es nämlich gelingt, dass ein Orchester mit seinen Angeboten nicht nur gut vom Publikum angenommen wird, sondern dass es echte Fans gewinnt. Und es gehen in Deutschland ja mehr Menschen in Konzert, Oper und Musical als zur ersten und zweiten Bundesliga, sagt jedenfalls die Statistik. Und von der Bundesliga kennen wir ja nun echte Fans aus der Ost-, West-, Nord- oder Südkurve. Bei ihnen gibt es die Klassik Ultras, ja, und die haben sogar einen Fanschal. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist tatsächlich, Ausgangspunkt ist durchaus diese Sport- oder auch ganz konkret diese Fußballwelt, weil wir das hier schon sehr faszinierend finden, dass Menschen so emotional mitgehen können. Und finde ich, ist tatsächlich auch ein Ideal, was ohne dass man jetzt damit mit Pyrotechnik auch im Konzertsaal da hantieren sollte, aber diese unmittelbare Begeisterung und das auch zurückzuspielen, also dieses Miteinander, dieses direkte reagieren und agieren und sofort ja auch eine Rückkopplung zu haben, das ist, glaube ich, etwas, was ich extrem wichtig finde, weil beide Seiten daraus eine enorme Energie ziehen. Und vor diesem Hintergrund haben wir dieses Format entwickelt. Das ist aber nicht nur ein Fanschal und eine Fankurve, sondern dahinter hängt auch ein Podcast, für den ich an der Stelle natürlich Werbung machen möchte, Klassik Ultras. Ich mag dieses Format total gerne, weil das jetzt erstens aus meiner Sicht so eine Entwicklung ist aus dem Team heraus. Ich habe mit dem nichts zu tun, ausgenommen, dass ich es nicht untersagt habe. Ich wurde irgendwann dann mal gefragt, aber ich glaube, die erste Fassung oder die erste Episode war schon fertig. Ich konnte das nur begleiten und ich konnte die nur bestärken, das zu machen. Und das ist so ein Weg, ist ein Versuch, Geschichten über Werke, über Komponisten, über Musik zu erzählen auf eine verspielte, auf eine ganz eigene, manchmal auch ein bisschen verschrobene Art und Weise, die einen Unterhaltungswert hat, die aber auch, wo man einiges lernen kann, ohne dass man es vielleicht auf den ersten Blick merkt, weil es immer aus der Sache herausdenkt. Es ist also nicht irgendwie ein Konzept so im Sinne von, oh, wir müssen jetzt eine Story erfinden, sondern wir finden die Story oder die beiden Damen, die diesen Podcast machen, die finden die Story in den Werken selber. Und das finde ich total interessant, dass hier Inhalt und ein Nachdenken, ein ja durchaus manchmal saloppes Reflektieren über diese Dinge gelingt. Und ich glaube, dass das wiederum Anknüpfungspunkte schafft und wir so an einen Punkt kommen, wo die eigene Wahrnehmung, wo die eigene Erfahrung ganz zentral wird und dass sie auch für möglichst viele Menschen einen Wert behält und bekommt. Denn ich finde, eines der wichtigsten Argumente, die man bekommt von Menschen, die nicht oder sich nicht so regelmäßig zu Konzerten gehen, ganz oft hört man diesen Satz, ja, ich verstehe das halt nicht. Und dieses Verstehen meint irgendwie, keine Ahnung, ganz genau was, aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass man die, auf jeden Fall hört man die Durchführung beginnt und auf jeden Fall auch weiß, was dann die Reprise ist. Und diese besondere Modulation in Takt 37, dass man die eben auch benennen kann. Ich glaube, Verstehen geht für viele in der Vorstellung ein bisschen dahin. Und das ist ein möglicher Zugang, ein mögliches Erklärungsmuster, um dieser Musik nahe zu kommen. Aber das Geheimnis dieser Musik, das liegt für mich auch noch woanders. Und dieses Vertrauen können in die eigene Erfahrung, in die eigene Wahrnehmung, das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Und mir scheint, dass dieser Podcast das eben bestärken kann. Und deshalb finde ich das so wunderbar.
Was wünschen Sie sich in der nahen Zukunft ganz konkret für Ihn im Maschinenraum? Was sind so die Punkte, die Sie jetzt gerade ganz aktuell umtreiben?
Ja, aktuell treibt mich natürlich jetzt voran dieser Veränderungsprozess um. Und ich hoffe, dass es uns gut gelingt, dass wir eine neue Arbeitsform finden, in der sich möglichst viele Menschen bei uns einbringen können, wo möglichst viele unterschiedliche Ideen umgesetzt werden können. Also, dass wir unsere Ressourcen nicht verzetteln, sondern sie auch bündeln können gleichzeitig. Aber vor allem eben auch, dass es uns gelingt, die Vielfältigkeit, die Unterschiedlichkeit der Menschen, die hier arbeiten, noch mehr ins Zentrum zu rücken. Und dass wir am Ende des Tages alle gemeinsam wollen, dass wir Musik zu den Menschen bringen und dass wir bei diesem Prozess auch möglichst stark oder möglichst intensiv eine Bestätigung finden oder so eine Selbstwirksamkeit spüren, dass wir immer wieder erfahren können, dass die Menschen das schätzen, dass das etwas macht mit uns, dass das etwas macht mit unserem Publikum, mit den Menschen, an die wir adressieren und dass wir daraus eine Kraft und eine starke Energie ziehen können. Das wünsche ich mir für die Zukunft, dass uns das gut gelingt. Wir machen uns auf den Weg, wir versuchen und wagen einiges und wir werden sehen.
Sagt Beat Fehlmann, Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Vielen Dank, lieber Herr Fehlmann, für dieses spannende Gespräch.
Ich danke Ihnen.